Ja, danke Barbara für die Lesung. Da hört man ja gar nichts. Danke Barbara für die Lesung. Die tolle Übersetzung, die du da benutzt hast. Jetzt habe ich heute früh beim Zuhören der Lesung noch einmal fast mehr gelernt über dieses Beispiel vom verlorenen Sohn, als ich es bei der Vorbereitung der Predigt getan habe. Ja, alle kennen dieses Beispiel. Ein Mann hatte zwei Söhne. Es ist ja in Lukas 15 das dritte Beispiel eines Verlorenen. Zuerst das verlorene Schaf, die Liebe eines Hirten zu seinem verlorenen Schaf. Dann kam das verlorene Geldstück der Frau, das ist eine Steigerung, die Liebe der Frauen zum Geld. Und dann, als dritter Punkt, die höchste Liebe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, ein Vater, die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Ja, in diesem Beispiel ist es so, dass zwei Söhne da sind bei seinem Vater. Der Ältere scheint ganz zufrieden zu sein, er verrichtet seinen Dienst, zeigt dem Vater nicht allzu viel Liebe, aber er ist zuverlässig, treu, er macht keine schlimmen Sachen. Also kann er quasi auf ihn bauen. Und dann ist der Zweite, der Jüngere, das ist ein ganz anderer Typ. Der ist vielleicht etwas unzufriedener. Er weiß, vom Erbteil steht ihm ja nach jüdischem Recht nur ein Drittel zu, zwei Drittel seinem älteren Bruder, weil er der Erstgeborene ist. Und er denkt darüber nach, wegzugehen. Bei der Arbeit fühlt er sich wahrscheinlich nicht wirklich wohl oder er träumt, seine Gedanken schweifen ab. Er ist in einem fernen Land, er weiß Besseres zu tun. Er wüsste, etwas anzufangen, wenn er Geld hätte, wenn er weggehen würde. Das sind viele Versuchungen, von denen er träumt, von denen er vielleicht auch weiß, dass sie da sind. Und, ja, er entscheidet, diesen Schritt zu machen. Er geht zu seinem Vater und er bittet ihn, ihm das Erbteil auszuzahlen. Jetzt wollte ich nur kurz aus 1. Mose Kapitel 4, Vers 7 vorlesen. Ich kann mir vorstellen, dass er in diesem Zustand zu ihm gegangen ist. In 1. Mose Kapitel 4, Vers 7, da spricht Gott zu Kain. Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Das war der Moment, dem Gott zu Kain sprach, bevor er Abel erschlagen hat, seinen Bruder, aus Neid. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch in diesem Zustand der jüngere der beiden Söhne so zu seinem Vater gegangen ist. Er konnte den Blick nicht aufheben, denn er wusste, das, was er jetzt macht, wird seinen Vater verletzen, wenn er weggeht von zu Hause, wenn er ihn verlässt. Aber er wollte das machen und der Vater, auch wenn er erschrocken ist, auch wenn er verletzt ist, lässt ihm die Freiheit. Und er zahlt beiden Söhnen das Erbteil aus und er gibt ihm seinen Anteil. Und er packt alle Sachen zusammen, wie wir es lesen können, und zieht in ein fernes Land. Jetzt geht er hinaus in die Welt als gut gekleideter junger Mann, die Taschen voller Geld, das Herz voller Träume und das zu tun, was er immer schon wollte. Weg von der Enge der Liebe seines Vaters. Endlich mal die Sünde zu genießen. Endlich mal falsche Freunde zu finden. Wobei falsch, das wusste er noch nicht. Ja, die Frauenherzen werden ihm jetzt zufliegen. In Lukas 15, Vers 13 lesen wir, er brachte sein Erbteil durch mit Prassen. Kann man schon vorstellen, da war einiges an Geld da. Seine Jugendlichkeit, sein Leichtsinn. Er genoss das Leben in vollen Zügen. Aber er gab das Geld auch leichtsinnig aus, vorschnell. Er hat es quasi beim Fenster rausgeworfen, durch Prassen. Und der Traum war für ihn bald ausgeträumt. Seine neuen Freunde waren genauso schnell weg wie das Geld und sein Abstieg begann jetzt zusehends. Seine Erniedrigung erreichte im Schweinehüten seinen Höhepunkt. Diese schlimme Erniedrigung, das ist das Schlimmste, was man einem Juden antun kann, ihn zum Schweinehüten zu schicken. Und er begehrte sogar die Schoten der Schweine als Essen zu bekommen, aber niemand gab sie ihm, so sehr hungerte er. Und dann hat er die Konsequenz gesehen, dieses Lebensstils, den er da angestrebt hat. Und der Hunger und der Durst nach seinem Vater oder nach seiner Vaterliebe ist mitten in dieser Erniedrigung hochgekommen. Ich möchte euch jetzt einige Bibelstellen hintereinander vorlesen, die zeigen, welchen Hunger und Durst wir Menschen haben können nach der Liebe unseres Vaters. 2. Chronik 15,15. Und ganz Judäa war fröhlich über den Schwur, den sie hatten geschworen von ganzem Herzen. Und sie suchten den Herrn mit ganzem Willen. Und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. Psalm 38,10. Herr, du kennst all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Psalm 73,25. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Jesaja 26,9. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts. Ja, mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Lukas 6,21. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. 1. Petrus 2,2. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Psalm 42,3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Psalm 63,2. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Und genauso hat sich der gefühlt. Im trockenen Land war er, es war kein Wasser im geistlichen Sinne, er hat nichts bekommen und er ist in sich gegangen und hat sich gedacht, meine Güte, wie viele Arbeiter hat mein Vater, die haben ein gutes Leben. Er hatte nicht nur als Sohn ein gutes Leben gehabt, sondern auch das ganze Umfeld beim Vater hatte gutes Leben und daran hat er wieder zurückgedacht. Und er ging in sich und bereute, was er getan hat, und war bereit, zurückzugehen. Er war tatsächlich bereit, seinen eigenen Stolz zu überwinden und umzukehren, zum Vater zurückzukehren. Er war bereit, das anzunehmen, als Arbeiter seines Vaters in Zukunft zu leben. Er wollte nicht mehr als Sohn gelten, denn ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Er war einsichtig und wollte einfach nur in die Nähe seines Vaters. So sehr hat er das bereut, was er getan hat. Aber wir kennen das Beispiel, wir kennen die Geschichte. Der Vater reagiert ganz anders, als der Sohn es erwartet hat. Er ist derjenige, der ihm entgegengeht. Der Sohn kann wahrscheinlich die letzten Schritte auf ihn gar nicht mehr zumachen, weil ihn der Mut verlässt in der Nähe des Hofes, weil er gar nicht mehr die Schritte machen kann. Aber sein Vater, der die letzten Jahre den Horizont nach seinem Sohn abgesucht hat, Er kennt ihn. Er erkennt diesen Landstreicher, der abgemagert daherkommt, sofort als seinen eigenen Sohn. Und er kann sich gar nicht viel entschuldigen. Er kann gar nicht viel machen, sondern sein Vater umarmt ihn mit dieser Liebe und gibt ihm alles zurück, was er braucht. Er steckt ihm den goldenen Ring an, bringt ihm die besten Kleider und lässt das gemästete Kalb schlachten, das eigens dafür vorbereitet war, für einen Festakt geschlachtet zu werden. Er lässt das sofort machen, weil er seinen Sohn wieder hat. Vielleicht findest du dich darin. Vielleicht findest du dich darin, dass du mal weggehen wolltest oder vielleicht auch weggegangen bist von Gott. Vielleicht findest du dich darin, dass du siehst, dass es in der Welt da draußen so verführerisch es zu sein scheint. Es ist es nicht. In der Nähe Gottes ist das beste Leben, das du als Mensch haben kannst. Vielleicht kannst du einiges davon nachvollziehen. Es gibt aber auch noch den zweiten, der hier mitspielt, oder die dritte Person, der zweite Sohn, der Ältere, der treu war, der gearbeitet hat, der seinen Dienst verrichtet hat, der nicht solche Dinge abgezogen hat wie sein jüngerer Bruder. Und der kam zu dem Hof, von der Arbeit wahrscheinlich draußen auf dem Feld, und kam zum Haus zurück und sah, dass hier ein Fest gefeiert wird. Und rief einen seiner Knechte zu sich und fragte, was los war. Ja, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat ihn wieder angenommen. In dem Moment, das war zu viel für ihn. Denn er sah sich als der Gerechtfertigte. Er sah sich als derjenige, der treu ist. Er ist der Bessere. Ja, Vater-Sohn ist eine andere Beziehung als Bruder zu Bruder. Weil da ist doch ein gewisser Konkurrenzkampf da. Ja? Ich mache es richtig und der ist weggegangen. Der hat hier das Geld durchgebracht mit Saus und Braus. Und da ist so eine Konkurrenz da und er hat ihm nicht vergeben. Er konnte ihm das nicht vergeben, was er getan hat, dass er weggegangen ist. Er rechnet im Prinzip seinem Vater die Leistungen vor, die er erbracht hat. Und da gibt es in Lukas Kapitel 17, Verse 7 bis 10, einen Abschnitt, den ich dazu vorlesen möchte. Lukas Kapitel 17, Verse 7 bis 10. Hier spricht Jesus: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt, komm gleich her und setz dich zu Tisch? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. In dem Beispiel hat Gott mit seinem Sohn nicht so gesprochen. Er hat ihn angesprochen und ihn beruhigt. Er hat gesagt, mein Sohn, freu dich auch mit mir, dass dieser, dein Bruder, wieder zurückgekommen ist. Er hat ihn sozusagen als Bruder wieder gehabt. Aber Jesus zeigt auch an dem Beispiel, dass es falsch ist zu denken, dass wir durch irgendwelche Leistungen Gott etwas zurückgeben könnten. Wir können nichts tun für ihn, sondern was wir tun, sollen wir als Knechte tun, weil es selbstverständlich ist. Und wir sollen das genießen, dass wir für Gott arbeiten können in allen unseren Handlungen, die wir machen. Wir sollen das genießen, dass wir beim Vater sind und bei ihm arbeiten können. Der Jüngere hat das erfahren in dem fremden Land, was es heißt, getrennt vom Vater zu sein, in der Sünde zu baden, in diesem Elend der Welt zu baden, die Schweine hüten zu müssen und nicht einmal das Schweinefutter zum Essen zu bekommen, so sehr zu hungern. Das sind natürlich viele geistliche Bilder, die da drinnen stecken. Aber das kannst du durchaus nachvollziehen, was das für einen Menschen heißt, so weit weg zu sein. Und wir oder diejenigen, die beim Vater geblieben sind, sollen das genießen, aufzuhören zu denken, was ich hier alles tue und irgendwelche Rechnungen zu machen oder dem Vater irgendwelche Rechnungen vorzuhalten, sondern es genießen, dass wir da sind. Denn er hat einen Fehler gemacht. Gott sagt ihm, du, alles, was mein ist, ist dein. Du hättest jederzeit das Kalb schlachten können, mit deinen Freunden feiern können. Aber er war zu, unter Anführungsstrichen, bescheiden. Er war zu bescheiden, nein, ich nehme nichts, ich bin ja der Gute, ich bin ja hier der treue Diener und bin viel zu bescheiden, mich da zu bedienen. Nein, das sollst du nicht sein. Du sollst dir auch nehmen, du sollst dir auch Zeit zum Feiern nehmen und das zu genießen. Und deswegen wird der jüngere Sohn hier so rausgezeichnet, also rausgearbeitet, sein Herz, worauf es ankommt, nämlich die Nähe des Vaters zu begehren, ganz bei ihm zu sein und das zu genießen und das in erster Linie haben zu wollen. In Daniel Kapitel 9 betet der Prophet Daniel für sein Volk. Hier spricht er ab Vers 3, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen unter Fasten in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sprach, ach Herr, du großer heiliger Gott, der du Bund und Gnade bewahrst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden und sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns alle heute schämen, die von Juda und Jerusalem und von ganz Israel, die nahe sind und die zerstreut sind in allen Ländern, wohin du sie verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Ja, hier sind zwei Schritte drinnen. Der erste Schritt, den der jüngere Sohn macht, diese Einkehr, diese Einsicht und den Schritt zur Umkehr. Was ich getan habe, war falsch. Es kann nicht so weitergehen. Und dann aber nicht zu vergessen, dass ein barmherziger Vater wartet auf dich. Ein barmherziger Gott, eine Barmherzigkeit, die sich kein Mensch vorstellen kann. Denn wie der ältere Sohn reagiert, das ist nachvollziehbar. Ich würde genau so reagieren. Ich wäre zutiefst sauer auf meinen Bruder und würde überhaupt nicht verstehen die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters zu meinem Bruder. Aber Gottes Liebe ist so viel größer. Gottes Barmherzigkeit und Gnade ist so viel größer. Und das erkennt auch hier der Prophet Daniel, wenn er betet. Wenn er die Sünde seines Landes, der Fürsten, der Oberen, aller Menschen vor Gott bringt. Wir haben gesündigt vor dir. Aber du, Gott, bist gerecht und gnädig und barmherzig. Bei dir gibt es die Vergebung. Und das ist das, was Gott will. Die Nähe zu dir. Dass du umkehrst und seine Nähe suchst. Dich danach ausstreckst, denn er will, dass du bei ihm bist. Er will nicht in erster Linie, dass du für ihn etwas machst, auch wenn das dazugehört. Er will, dass du bei ihm bist und dass du loslässt, dass du die Beziehung mit ihm genießt, dass du in Gottes Nähe lebst und das genießt und das auch in die Welt hinausträgst. Das passiert dann automatisch, das musst du nicht mehr tun. Da musst du selber nichts mehr dazu tun. Manchmal ist es so ein Missverständnis, dass wir denken, wir könnten für Gott etwas tun. Dass wir denken, Gott braucht mich ja. Ja, wenn ich nicht wäre, dann würde das und dieses nicht passieren. Dann würde jenes nicht funktionieren. Und du kommst mit der Zeit unter eine Last, die du eigentlich nicht tragen kannst. Wenn du aber weißt, dass Gott durch dich alles macht und dass er jeden anderen auch einsetzen kann, wenn du weißt, dass Gott alles in der Hand hält und dass ihm alles gehört und es für dich eine Ehre ist, irgendwas, die kleinste Kleinigkeit für deinen Gott zu tun und das zu genießen, bei ihm zu sein, am Hof zu sein, zu Hause zu sein, zu Hause zu arbeiten. Ich bin auf dem Hof aufgewachsen. Ich genieße das heute auch in Gedanken, wenn ich zurückdenke. Weil heute gehe ich in eine Firma, die halt doch fremd ist. Ich bin ein Arbeiter und nehme meinen Lohn und gehe nach Hause. Es ist nicht dasselbe, wie am Hof des Vaters zu arbeiten, wo dir im Prinzip vom Gefühl her alles gehört. Und das ist so vieles schöner. Und das sollen wir als Christen tun. Wir sollen das genießen, dass wir jetzt und hier als Jünger leben und arbeiten können und die kleinste Kleinigkeit für ihn tun können. Du weißt nicht, was morgen ist. Verändern sich die Dinge wieder und du kannst wieder nichts machen oder du bist ganz woanders oder die Menschen in deinem Umfeld, es verändert sich hier etwas. Genieß das heute. Genieß es, sei so wie der jüngere Sohn. Ein bisschen mutiger. Ich will dich nicht aufrufen dazu, geh raus in die Sünde. Das möchte ich damit nicht machen. Aber was ich machen möchte, ist wegzugehen davon, dass man denkt, man könnte für Gott etwas tun. Er begehrt deine Nähe und er begehrt das, dein Herz zu haben. Amen.